B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Du darfst nicht Richard David nennen, Sven.
Ja, das sieht ja prächtig aus. Ja. Witz haben wir vorletzte Woche ausgelassen. Toll siehst du aus. Ja,
machst du. Ich habe auch gehört, weiter? Ich würde Helmut Karasek so ein bisschen gleichen damit, aber.
Ja.
Man weiß nicht. Es gibt ja viele Komplimente, die man an jemanden machen kann, der es nicht zum Friseur schafft.
Ja, nee, ich dachte, das wäre Absicht. Gut sieht das aus. Ja, nein. Machst du hinten so einen Zopf dann auch? Oder?
Ich mache hier so kleine Zöpfchen an den Ohren unter der Brille und den Brillenriegel. Ja. Apropos prächtig, du siehst so glücklich aus.
Ich bin doch, weißt du doch, ich bin noch immer glücklich, der Garant für gute Laune. Das bin ich.
Naja, aber das ist jetzt ja wissenschaftlich bestätigt durch eine Oxford-Studie, du weißt es, der Glücksreport Deutschland.
Dass ich glücklich bin, ja, stimmt, habe ich gehört.
Ja. Von Platz 22 auf Platz 17, grandios. Ich habe selber direkt gespürt.
Ja?
Ja.
Bist du direkt glücklicher geworden, als du das gelesen hast?
Ich dachte, Mann, ich muss mich irgendwie täuschen, irgendwie, ich bin die ganze Zeit so unglücklich. Mhm. Das kann ja nicht sein, das ist so ein gefühltes Unglück, während ich in Wahrheit, das ist wie mit dem Klima. Mhm. Leute denken, oh, das wird gar nicht wärmer, aber die Klimaforscher sagen, es wird wärmer, so ist es ja auch mit dem Glück.
Ja, aber das ist ja wie beim ESC von 22 auf 17, oder? Also wir sind ja schon weit vorne jetzt.
Ja, von 200 Nationen ist das so schlecht, ist es nicht.
Nein, aber warum sind die denn glücklich? Hast du da mal?
Kann ich dir sagen, weil so viele Jugendliche jetzt keine Depression mehr haben, weil die Einsamkeit der Leute sich aufgelöst hat, weil der wirtschaftliche Wohlstand für alle endlich wieder spürbar ist. Mhm. Es geht einfach voran und das merken die Leute.
Ja.
Auch die gesellschaftliche Spaltung ist überwunden.
Ja, stimmt. Also auch die Jugendlichen, da wollen ja auch nur 41% auswandern, hast du ja auch gesehen.
Genau.
Also, ja, das genau. Ist also auch ein.
Das waren ja vorher viel mehr.
Vorher waren das 141 nur noch jetzt, ja, herrlich. Gut.
Übrigens, wer sich nochmal erinnern möchte an die Zeiten, als wir noch nicht so glücklich waren, ich möchte bei der Gelegenheit eine liebe Person grüßen, meine Osteopathin Bettina, die vor lauter B&B-Sucht keine neuen Folgen mehr gefunden hat und dann einfach mal die alten gehört hat. Und ich dachte, wo gibt's die denn hier? Sie meinte, auf den Podcast-Providern gibt's auch die alten Folgen vorab, Folge 0. Glaube ich, und ich habe das auch mal gemacht. Also, die sind erstmal vom Ton grandios, muss man schon sagen.
Danke, Carsten.
Danke, dass Carsten das besser gemacht hat. Und ich empfehle vor allem die Folge 6 mit meinem Flöten-Solo, dass es ja bis auf die Psiram-Seite geschafft hat.
Tatsächlich?
Ja.
Die Flöte?
Die schreiben mich wie ein genialer Flötist. Ich habe das mal irgendwann ironischerweise gesagt, aber weil die ja journalistisch so knallhart recherchieren, haben sie das nicht verstanden. Ja. Aber was das Geile echt ist, wenn du die alten Folgen hörst, ist die als Zeitdokument, in welchem Terror wir damals gelebt haben und mit welcher Naivität wir noch dachten, dass gute Argumente dabei helfen würden, diesen Terror zu beenden. Also ich kann das nur mal empfehlen für jemanden, dem ganz, ganz langweilig ist, die alten Folgen. Also irgendwann wird der Ton auch besser.
Ja, ab Folge 11 oder so, glaube ich. Ja.
Ja.
Ja, muss ich das vielleicht auch mal wieder machen. Das
also echt witzig, ich habe 3 Folgen gehört und hab mich gut unterhalten gefühlt.
Ja, ich habe ja auch mal versucht, was daraus zu schneiden, also und so, aber das ist ja fürchterlich viel Arbeit. Aber man kann die doch auch teilweise noch 1:1 quasi anwenden auf heute, oder? Ist das ein falscher?
Also was wir da sagen, ist nicht falsch.
Ja, naja gut, ist ein bisschen andere, also man ist dann, muss sich dann fernhalten von anderen Menschen mit Aha-Regeln oder so.
Genau.
Oder ich erinnere mich dunkel, dass wir in der ersten Folge noch ein Atomkraftwerk im Hintergrund hatten, oder?
Genau. Ja, gut, in weiser Voraussicht, dass das nicht mehr lange geben wird.
Das Video gibt es nicht mehr, aber das sieht man im Podcast wahrscheinlich nicht. Gut. Ja.
Und wir haben so Vögel piepsen und sowas.
Ja, ja. Ja, das ist wichtig.
Gezwitschern, da darf man, glaube ich, nicht piepsen.
Ja, Vögeln darf man auch nicht sagen. So, was hast du?
Ja, apropos.
Ja. Guck mal, wie gemacht dieser Übergang. Ja. Nur wohin, weiß ich gar nicht.
Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Medien uns gerade wieder ein Thema andienen wollen.
Mhm.
Nämlich das ein großes Tabuthema, simulierte Gruppenvergewaltigung an Promi-Frauen.
Mhm.
Ich glaube, das ist der letzte Baustein, der noch fehlt, um uns in der Glückstabelle von 17 auf 1 zu bringen.
Mhm. Ja, du spielst an auf das die Causa, wie heißt sie, Fernandes?
Ja.
Ja, da gab es eine Demo, glaube ich, das habe ich mitbekommen, für nicht für sie, sondern gegen Gewalt gegen Frauen, habe ich das richtig verstanden, in Hamburg. Das richtete sich, hatte nichts mit ihr zu tun. Ne? Das war nur...
Ich dachte, sie wäre da gewesen.
Ja,
hat sie nicht so eine schussfeste Weste getragen?
Ja, ja, ja. Ganz schussecht, die Dame, habe ich auch gehört, obwohl keine Gefahr bestand. Aber das kann man ja mal machen als...
Das ist wie mit den Corona-Maßnahmen, die dienen ja nicht dazu, eine Gefahr abzuwehren, sondern sie dienen dazu, eine Gefahr zu simulieren, die nicht besteht.
Mhm. Gut, aber das Thema kennen ja jetzt alle rauf und runter.
Sollen wir jetzt Keuschheitsgürtel in den Shop nehmen vielleicht?
Weiß ich nicht, nö.
Ja, nee, das wäre ein bisschen geschmacklos. Ne?
Nee, das wollen wir nicht. Aber nochmal kurz zum Sachverhalt. Ich habe dann gelernt, ich habe ja alles nachgeplappert, so bin ich. Du ja auch, wir plappern
natürlich
alles nach.
Plapper, plapper. Wir sind ja Diskurspapageien.
Genau, dass der Herr Dings, der Ulmen heißt er, glaube ich, dann hat ja Deepfakes hergestellt von der Frau Collin und hat die ins Internet verkauft oder gestellt.
Hat die anderen Männern gezeigt und so getan, genau, als wäre er sie und hat dabei diese Männer betrogen. Diese Männer empören sich jetzt.
So ist es. Also es stimmt aber gar nicht, wie ich den neueren Entwicklungen nehme. Er hat das nicht gemacht. Das
echt
hat
nicht?
Der Spiegel auch gar nicht behauptet.
Ach so.
Es ist nur so ein bisschen so geschickt geschrieben, dass man den Eindruck haben konnte und dann alle anderen das die Schlussfolgerung gezogen haben, die falsch war. Also er hat weder Deepfakes von ihr hergestellt. Der Herr Anwalt, ich habe seinen Namen gerade vergessen, ich verlinke das, hat das richtig gestellt. Das hat Herr Ulme nicht gemacht und das steht da auch nicht drin, weder hergestellt noch verbreitet. Das, was wir da behaupten. Es könnte sich um echte Pornos gehandelt haben von ihm und seiner Frau, dann wäre es nur Revenge-Porn. Oder vielleicht aber auch gar nichts. Denn Herr Ullmann hat sich ja noch nicht geäußert. Nur sein Anwalt, dass das alles
ist. Er hat ja momentan auch keine besonders glückliche Sprecherposition, muss man ja sagen, weil das ist ja so mit diesem Kampagnenjournalismus, dass ja da erstmal die Suggestion wichtiger ist, als das, was geschrieben wird. Ich glaube, das nennt man Relotius-Journalismus oder... Wannsee-Konferenz?
Ja, aber es ist doch alles gut eingebettet. Das hat uns ja sehr gefallen, dir und mir. Gleichzeitig als Werbekampagne für die Firma von Frau Trophäenjägerin von Hohenberg.
Ja, den ganzen Berg von Trophäen.
Ja, eben. Und Frau auch wahrscheinlich Trophäenjägerin Ballon. Gleichzeitig lief doch im Fernsehen, ich habe das zur Kenntnis genommen, ein Film in einer besseren Welt, oder? Eine bessere Welt. In dem sich Realität und Fiktion vermischen, in dem Frau Halali sich selbst spielt, glaube ich, und das Opfer von Hass und Hetze im Internet die Wissenschaftlerin ist, verheiratet oder liiert mit einem friedlichen Migranten. Das war die Story, oder?
Ja.
Und das jetzt im Zusammenhang mit dann der anderen Hass und Hetze und sexualisierten Gewalt im Internet gegen Frau Fernandes, so eine hervorragende Kampagne.
Ja, aber was ich dabei unfreiwillig komisch finde, ist, dass diese Vermischung von Realität und Fiktion ja in beide Richtungen funktioniert.
Inwiefern?
Ja, also hier wurde ja eine Fiktion dargestellt, in der reale Personen sich selbst gespielt haben. Und man kann ja auch sagen, vielleicht ist die Differenz von Fiktion und Realität inzwischen so fließend, dass man das gar nicht mehr unterscheiden kann.
Du meinst, dass wir nächstes Mal, wenn Frau Halali
im Heute-Journal ist, dann
auftritt, dann sagen, was macht denn die Schauspielerin da?
Ja.
Ja. Das geht so nicht. Aber was bei dem ein bisschen untergeht, also wir haben ja beide, sind ja voll auf der Seite derer, die sagen, sexualisierte Gewalt gegen Frauen darf nicht sein.
Im virtuellen Raum. In der Realität sind wir da ein bisschen großzügiger.
Nein, auch in der Realität sind wir da auch gar nicht großzügig.
Nein, sind wir nicht. Aber was mich einfach annervt, das muss ich gerade mal loswerden. Es gibt ja durchaus auch echte Massenvergewaltigung und es gibt auch durchaus die Epstein-Files. Und ich wüsste nicht, dass die feine Frau Hodenberg sich da irgendwie mal zu geäußert hätte oder auf die Straße gegangen wäre. Aber das nur am Rande. Das muss ich loswerden, nicht.
Auch nur am Rande, dass sich ja dann, das ging ja auch dann sicherlich, ist ja allen klar und bewusst geworden, dass das massenvergewaltigte spanische Mädchen nach einem Selbstmordversuch sich jetzt hat euthanasieren lassen. Donnerstag oder Freitag. Das haben wir ja auch alle mitbekommen, aber darum
geht es. Das musst du noch mal kurz erläutern.
Demonstrationen nicht. Das ist jetzt natürlich total unhöflich und pietätlos, dass ich ihren Namen nicht auf dem Zettel habe, doch. Noella Castillo Ramos hieß die junge Dame, war 25 und ist vor 2022 von einer Gruppe junger Männer vergewaltigt worden und hat daraufhin versucht, sich das Leben zu nehmen, indem sie aus dem Fenster gesprungen ist, war danach querschnittsgelähmt und wollte, die Täter sind nicht bestraft worden, ihr ist nicht geholfen worden und sie wollte weiterhin gerne sterben. Das hat sie jetzt durchgesetzt. Gegen den Willen ihrer Eltern, dass sie euthanasiert werden darf und ist jetzt tot. Damit hat sich keiner beschäftigt auf der Demo und es scheint auch nicht das eigentliche Thema zu sein. Das war wohl eher dann halt Frau Fernandes virtuelle Vergewaltigung. Ich finde das grauenhaft. So.
Das ist zynisch, weil nämlich die Themen, in der es eigentlich keine zwei Meinungen geben kann, egal ob jetzt sexuelle Gewalt oder sonst irgendwas oder auch Internet-Frühversozialisierung von Kindern, einfach nur zum Anlass dienen, eine bestimmte Agenda zu bedienen. Mhm. Und wer dann gegen die Agenda ist, dem wird dann unterstellt, er hätte irgendwie ein großzügiges Verhältnis zu diesen Themen.
Mhm. Ja, das ist.
Also nur weil wir jetzt gegen die Klarnamenpflicht im Internet und die Zensur sind, sind wir ja nicht für sexuelle Gewalt gegen Frauen.
Genau, das ist schändlich von allen, die sowas betreiben, nicht von uns, also die das vermischen. Genau. Gutes Stichwort. Wo kommt denn überhaupt in diese ganze Diskussion die Klarnamenpflicht rein, die ja offensichtlich von Frau Hubig vorbereitet ist? Kleiner Hinweis ans Justizministerium. Das, was Herr Ulme nicht gemacht, aber angeblich gemacht hat, ist eh strafbar mit bis zu 5 Jahren Haft zu versehen. Das Gesetz gibt es schon, Sie können mal nachgucken. Dafür braucht sie kein neues. Ja, aber sie hatte ja offensichtlich, hat sie jetzt ja reagiert oder möchte jetzt reagieren. Wo kommt in dieses ganze Thema die Klarnamenpflicht ins Spiel, Matthias? Ich verstehe das nicht.
Bevor ich darauf antworte, erinnere mich daran, dass ich noch was zu Frau Hubig sagen möchte, aber das mache ich nachher.
Oh Gott,
ja, was? Die Klarnamenpflicht, die hätte das alles verhindert.
Was? Das ist das Herr Ulmen nicht Deepfakes?
Der hätte also, dann also sich gut, anmelden müssen unter Christian Ulmen.
Ja.
Klarname und dann wäre das nicht passiert.
Ach so. Ah ja, aber das geht jetzt mit wir. Ja, bitte?
Aber der ist ja schon volljährig.
Eben. Also jetzt die Frage, okay, das, es geht jetzt nicht mehr darum, die Jugendlichen zu schützen oder irgendwelche Frauen vor Deepfakes. Verstehe ich das richtig?
Mhm.
Sondern erwachsenen Männern zu verbieten, dass sie irgendwelche Deepfakes von ihren oder anderen Frauen herstellen.
Ja, das also ist so eine Themenverschiebung. Das finde ich jetzt ein bisschen kleinkariert von dir, ehrlich gesagt. Ich glaube, du bist doch für sexuelle Gewalt gegen Frauen. Wer nach sowas fragt, ist doch klar, dass Klarnamenpflicht auf jeden Fall was Gutes ist.
Ich sag doch nur, ich frage doch nur so naiv, Matthias, wer soll denn jetzt geschützt werden? Bis dahin war es doch mit der Klarnamenpflicht eher so, damit die Jugendlichen geschützt werden. Jetzt ist es was anderes, richtig?
Ja.
Okay.
Hat Frau Fernandes in der Talkshow ja auch wunderbar ausargumentiert.
Das klingt schon nach einem Witz, aber ja, sag mal.
Nee, gar nicht. Sie hat einfach gesagt, deshalb brauchen wir Klarnamenpflicht, hat sie gesagt.
Wegen was? Um sie zu schützen?
Um sie zu
Frauen,
schützen.
Um alle Frauen zu schützen?
Ich weiß nicht, ob sie so weit gedacht hat, aber jedenfalls.
Also um sie zu schützen. Davor, dass jemand ihr Gesicht auf irgendwas anderes draufklebt, montiert.
Genau.
Deswegen brauchen wir Klarnamenpflicht. Okay, obwohl das sowieso schon strafbar ist.
Brauchen wir härtere Gesetze?
Mhm. Aber nochmal, das Gesetz, um sowas strafbar zu machen, das gibt es erstens, könnte man ja auch noch verschärfen oder wie in Dänemark nochmal extra formulieren, das Recht am eigenen Gesicht und Stimme und so weiter. Ist mir immer noch nicht so ganz klar. Ich dachte, das wäre zum Schutz der Jugendlichen, habe ich falsch verstanden.
Auf jeden Fall, die Kampagne rollt, sie wird erfolgreich sein und wir werden die Klarnamenpflicht bekommen.
Ja.
Und kein Mensch mehr wird über Frauen sprechen, die denen schlimme Dinge passieren, sofern sie nicht prominent sind.
Ja, das ist ja schon mal gut, dass uns das erspart bleibt. Zweitens ein Hinweis noch für dich. Habe ich nämlich in meinem Lieblingsmagazin gesehen, Wired, ich weiß gar nicht, ob es das noch auf Deutsch gibt, früher gab es das. Andere, so Leute in anderen Ländern, machen das ganz anders, so Flittchen, womit ich nicht Frau Fernandes meine, sondern Pornodarstellerinnen, sind dazu übergegangen, nach dem Abschluss ihrer Karriere dies selbst zu kommerzialisieren, was hier verboten und unter Klarnamenpflicht ist. Die machen das auch unter Klarnamen übrigens. indem sie das einfach selbst anbieten. Denn die Pornobranche ändert sich und da gibt es jetzt Anbieterinnen, die sich freuen, dass sie für immer jung bleiben. Und bei entsprechenden Portalen mit vielen, vielen Creatorinnen und Abonnenten, das dann einfach selbst in die Offensive gehen und sagen, ja,
dann. Das hieß mal Humanisierung der Arbeitswelt, glaube ich.
Was
die dabei aber auf sich, der Punkt ist ja der, dass ich glaube, ich habe gehört, da soll ziemlich viel Geld in der Branche sein.
Mhm.
Und wenn du das mittels KI jedem selbst ermöglicht, sich seine sexuellen Fantasien zu bebildern mittels KI,
ja,
kauft kein Mensch mehr diesen Kram.
Naja, also das ist ja aber sozusagen der Schritt nach vorne. Ich will das gar nicht sagen, marktwirtschaftlicher Schritt, dass man sagt, bevor jetzt irgendwelche Spinner, also meine Visage, unsere sicherlich.
Klar, mache ich es selbst.
Genau, mache ich es selbst. Das andere steht ja weiter unter Strafe. Und wenn dann jemand meint, dass er sowas, dann muss er halt bei mich eine Lizenz zahlen. So, vielleicht mal so als Geschäftsmodell ganz interessant. Aber sicherlich nicht in Deutschland.
Ich meine nur, wenn jetzt die KIs das Ganze bedienen würden. Und ich glaube, Pornografie war schon immer ein treibender Faktor der Marktwirtschaft, oder?
Militär und Pornografie, ja.
Genau.
Von der Teflonpfanne bis zum, ist mir jetzt gerade entfallen.
Wenn jeder sich selbst seinen Kram mittels KI in Echtzeit generieren lassen kann, ohne dafür Geld abzudrücken, würde der Markt ja ausgetrocknet, weil die KI ja beliebigen Kram produziert.
Mhm. Ja.
Das würde ja das Segment ziemlich austrocknen. Weißt, wie ich es meine?
Ja, aber...
Hätte ja die Arbeitslosigkeit vieler, vieler Darsteller und
Autoren. Die Befürchtung teilen, aber die das ist ein Milliardengeschäft. Ich glaube, die Befürchtung teilen die gar nicht. Also der Kunde möchte offensichtlich tatsächlich lebende Darsteller sehen und immer wieder was Neues. Und das auch nicht alles selber machen müssen. Da müssen wir uns wahrscheinlich keine Sorgen machen.
Ah, Gott sei Dank. Zu Frau Hubig wollte ich noch was sagen. Ja. Ich habe ja mal die Klinge mit ihr gekreuzt auf einer Veranstaltung, als sie noch in Rheinland-Pfalz Bildungsministerin war. Da musste sie einen Vortrag von mir hören, wo ich mit ihrer Schulpolitik abgerechnet habe.
Nein.
Und ich habe den einen oder anderen Scherz auf ihre Kosten gemacht und das Publikum hat den auch dankbar angenommen. Und hinterher beim Stehtischempfang hat sie mir dann noch gesagt, also für eine Pointe würde ich ja meine eigene Großmutter verkaufen. Ich habe dann gesagt, besser als so uninspiriert zu reden, wie Sie das tun.
Oh, das hat sie aber hoffentlich inzwischen vergessen, oder?
Ich weiß es
sie
nicht.
Sie guckt auch heute nicht zu, also sonst zieh dich warm an. Matthias.
Ja, ich habe direkt gemerkt, die ist zu größerem bestimmt.
Mhm. Wie Frau Prien.
Ja.
Und wie hieß der denn letzte Woche, dein Kontrahent von einst, der jetzt immer noch Leberwurst über die Grenze fährt?
Ach, der Stoch.
Ja, doch. Also du hast
der
ja,
Andi.
Du hast dich ja mit allen.
Ich hatte sie alle.
Sie ja vorher mit allen angelegt. Ja, aber die rächen sich dann irgendwann. Du.
Auf jeden Fall. Sag mal, die SPD hat ja echt Probleme mit Wahlen, oder? Der arme Lars Klingbeil ist jetzt ja auf der Sandbank der Bedeutungslosigkeit gestrandet im Lübecker Becken. Muss ja freigeschleppt werden. Was denn?
Ja, das gibt bestimmt Ärger. Hieß der Lars, der Wahl? Naja, gut.
Eine Wahlschlappe. Ist der nicht Lars?
Nein, ich weiß es nicht. Also,
ich dachte, die SPD hat Probleme mit Wahlen.
Ja, demnächst.
Da habe ich ja wieder was falsch verstanden.
Nein, hatten sie. Ja, ja. Möchtest du jetzt über die Innenpolitik mit mir sprechen? Oder ich freue mich ja so, dass ich mit dir als einem Vertreter des bürgerlichen Spektrums sprechen kann.
Inwiefern?
Ach, ich... Ja, muss ich noch aufschreiben, warte mal, für unsere Prepper-Liste. Warte mal, wo ist meine Prepper-Liste? Popcorn.
Ja.
nee, weil ich muss dann immer an dich denken und an alle anderen, die mich mein Leben lang ausgelacht haben, weil ich so dumm bin. Freiberuflich zu sein und nicht immer verheiratet, obwohl ich Kinder habe und so. Also alles, was ich mein Leben lang falsch gemacht habe. Und wenn ich so die neueren Vorschläge und Entwicklungen höre, also vom Wahlgewinner Klaas und seinem Freund Merz, dann denke ich, dich betrifft das vielleicht noch nicht so sehr, weil du bist ja, glaube ich, in einem Beamtenverhältnis, aber die die Mittelschicht, die mich mein Leben lang auslacht, da habe ich jetzt das Gefühl, da kommt ein bisschen was auf die zu, was ich mein Leben lang so kenne.
Würde ich gerne mal einen Zusammenhang herstellen zu dem blöden Scherz, den ich gerade zum Thema SPD und Wahlen gemacht habe. Mhm. Und als Konsequenz für ihr grandioses Abschneiden in den Landtagswahlen erinnert sich die SPD nicht etwa an ihre soziale Komponente, sondern sie hat jetzt ein neues Motto: sozialer Abstieg für alle. Mhm. Das ist der neue Gedanke. Das heißt, die gehen doch jetzt, was die Reformen angeht, wenn du die einzelnen Maßnahmen, man nennt sie, die du jetzt im Kopf hast, gehen die doch wirklich mit der Axt ans Sozialsystem und bereinigen damit die Mittelschicht um ihre letzten Grundlagen und demokratisieren damit die soziale Ungewissheit und den Niedergang.
Ja, du meinst,
es gibt noch ein paar ausgenommen, bitte?
Ja, du meinst, warum überlassen die das nicht der CDU, oder?
Ja, das wissen wir inzwischen, dass die einzelnen Parteien ja immer zur Liquidation ihrer eigenen Klientel verantwortlich sind. Also die FDP musste die Bürgerrechte abschaffen, die Grünen den Umweltschutz und die Bürgerrechte auch, die SPD den Sozialstaat und die CDU die traditionellen christlichen Werte.
So wie den Rest der Wirtschaft.
Genau, ja genau, stimmt.
Ja, also nicht vergessen, auch da ist ja eine gewisse Kernkompetenz.
Stimmt.
Gut, aber du weißt, das ist vielleicht der zweite Schritt, mal zu fragen, ginge es denn anders? Du verstehst aber mein Interesse und meinen Wunsch, Popcorn zu kaufen. Weil
ich will erstmal nochmal deinen Punkt aufheben, der ist nämlich ziemlich gut. Was die ja machen, ist, dass die in der Salamitaktik sozusagen die gesellschaftlichen Gruppen scheibchenweise liquidieren, aber nicht im Totalangriff gegen alle, sondern dass es immer jemand gibt, der sagen kann, endlich geht es denen auch so schlecht wie mir oder mich betrifft es ja nicht.
Mhm. Ja.
Und das bringt mich natürlich in eine ganz prekäre Situation, weil ich nämlich tatsächlich privilegiert bin als Beamter und die Dinge noch nicht zu spüren bekomme, noch nicht. Ich fürchte, irgendwann werde ich das auch. Und ich schäme mich fast ein bisschen dafür, dass ich in diesen Privilegien sitze. Und die einzige Möglichkeit, diesen Privilegien zu rechtfertigen, ist meines Erachtens, die Stimme aufzumachen für die Leute, die aus Abhängigkeitsgründen halt nicht die Stimme erheben können. Mhm. Die Privilegien der Beamten rühren nämlich daher, dass wir nicht einem Dienstherren verantwortlich sind oder einer Regierung, sondern dem Volk. Mhm. Das ist der Sinn des Dienstes eines Beamten, dass er nicht einer wechselnden Regierung oder einer politischen Mode oder dem Kalkül einer Bundesregierung unterworfen ist, sondern eine Verantwortung trägt, die viel größer ist und viel weiter reicht. Und wenn er das nicht ernst nimmt, dann hat er diese Privilegien verdammt nochmal auch nicht verdient.
Meinst du, dass das viele deiner verbeamteten Mitmenschen wissen? Also ich habe das
alle.
Das wissen alle, weil alle das unterschrieben haben mal irgendwann.
Sie können es wissen, aber sie nehmen es natürlich nicht ernst, weil sie sich auf ihren Privilegien ausruhen und auf diejenigen spucken, beziehungsweise denen das Leben zur Hölle machen, die eigentlich ihre eigentlichen Dienstherren sind, nämlich das Volk.
Mhm. Ja, ich würde in dem Zusammenhang gerne nochmal erwähnen, wenn ich so auf Beamten rumhacke, was ich ja manchmal tue,
wie du weißt,
also nicht auf dir, aber weil ich dich ja sehr mag, aber und weil du das ernst nimmst und weil du den Mund aufmachst, aber auf den anderen, da gibt es ja dann auch noch die Beamten, die mir dann manchmal schreiben, pass mal auf, Böttcher, also das Schöne ist, die ganzen Gehaltserhöhungen, die ich jetzt bekomme, die ganzen Privilegien, die überweise ich ja immer an dich oder euch, damit ihr B&B machen könnt. Das finde ich dann natürlich wieder eine richtige Maßnahme.
Absolut.
Wollte ich nur mal gesagt haben. Vielen Dank dafür, auch das gibt's. Und auch vielen Dank an alle anderen, die hier mithelfen. Ich wollte es mal gesagt haben.
Ja.
Also, das ist notwendig und das hilft. Ich weiß, Sprit ist teurer geworden. Aber es geht hier auch nicht ohne Sprit. So.
Aber nochmal, welche Maßnahmen hat denn der entfesselte Wahl vorgeschlagen? Ehegattesplitting, Krankenversicherung?
Genau, also Zahnersatz raus aus nicht mehr, also keine Brücken mehr, nichts Cordula und wie die heißt in Dresden, aber auch nicht mehr im Mund. Dann das Ehegattensplitting zu streichen. Was haben wir noch? Eine Mehrwertsteuererhöhung.
Ja.
Mal kurz hin, wo ist denn mein Zettel? Nicht mit meinem Dings.
Die ausgeglichen wird über die Einkommenssteuer?
Ja, das ist ein sehr schöner Vorschlag von Lars, dem Wahl, der richtig Ahnung hat, weil klingt ja erstmal gut. Also wir erhöhen die Mehrwertsteuer um 2% und dann senken wir die Einkommenssteuer um 2%. Es betrifft nur gerade die, die ja eh nicht mehr so viel haben oder nicht so viel verdienen. Das könnte
ja,
sich
die müssen ja auch weniger essen.
Ja, könnte sich aber jedes Milchmädchen klar machen, wenn es nicht zufällig Finanzministerin ist, dass man sagt, die zahlen ja gar keine Einkommensteuer. Das heißt,
ja, oder eben absolut weniger?
Nee, gar nichts. Also unter dem Freibetrag von 20.000 zahlt man keine Einkommensteuer. Das heißt, der Steuervorteil auf dem Papier, der das ausgleichen soll, die Mehrwertsteuererhöhung, kommt bei dir nicht an. Zahlst mehr Mehrwertsteuer. Punkt. Aber das ist ja eine Maßnahme. Was haben Sie denn noch? Entschuldigung, jetzt muss ich mal meine Dieselbrille suchen.
Familienversicherung oder Mitversicherung von Angehörigen?
Ja, Krankenkasse. Das ist, wie gesagt, dann lassen wir jetzt die Beamten mal raus. Es soll keine, also die Rente kürzer und später, keine Frührente mehr. Und Teilzeit soll ja auch, glaube ich, abgeschafft werden. Ne? Das ist Aufstocken, also nur einen halben Tag arbeiten, den Rest vom Amt holen. Wir sprachen, glaube ich, schon mal darüber. Wir müssen ja dabei auch noch berücksichtigen, dass die Benzinpreise weiter steigen werden. Und
sprechen wir später drüber.
Ja, okay. Können wir mal. Gut, also viele kleine Maßnahmen, um unsere, Zitat Merz, selbst verschuldeten Probleme zu lösen. Und das darf jetzt.
Das muss man ja sagen, diese Mittelschicht hat sich ja auch unglaublich bedient. Sie hat über unsere Verhältnisse gelebt. Sie hat sich massiv verschuldet. Sie hat ein Sondervermögen aufgenommen von fast einer Billiarde. Sag mal, sind die eigentlich bekloppt?
Naja, ich wollte noch sagen, Lars möchte ja auch, dass die Mütter in Vollzeit arbeiten, alle. Ne? Das ist ja auch noch eine von den vielen Maßnahmen, die dann auch dazu beiträgt, uns wieder nach vorn zu bringen in Deutschland. Aber auch wenn das eben ironisch war von dir, so ein bisschen beigetragen hat dann so die Mittelschicht oder haben wir schon, oder? Zu der Misere, in der wir uns befinden. Du darfst
durch ihre Wahlzettel.
Naja, ich habe bei Merz Bemerkung, dass es so selbstverschuldet, habe ich gesagt, ja, selbstverschuldet von wem denn? Also vor allem von euch und von deinen Vorgängern im Amt. Aber das scheint mir auch über die Jahre seit 1970 circa, scheint mir aber auch so ein symbiotisches Verhältnis zu sein zwischen Wählern und Souverän und den gewählten Politikern. Oder habe ich da was falsch in Erinnerung?
Ja, es kann sein, dass die Leute sich einfach vor bestimmten Grundfragen wie Rente, Gesundheitswesen, Pflegeversicherung gedrückt haben. Andererseits finde ich, war diese Symbiose intensiver zwischen der Kriegsindustrie und den Banken und den transatlantischen Eliten und der Politik als zwischen der zwischen Politik und Mittelschicht, oder?
Nur ich, ja, das ist ein großes, großes Thema. Wir versuchen es wenigstens mal, meine zwei Eindrücke. Es ist ja so, nachdem es gibt andere Länder, die diese Probleme nicht in der Form haben wie wir. Sagen wir es mal so. Ist schon mal vorgekommen. Du weißt ja, dass ich manchmal in Dänemark bin.
Ja.
Und es gibt auch wenn Frankreich viel falsch gemacht hat mit seinem viel zu hohen Rentenzahlungen. Die Reaktion damals war, okay, dann bauen wir jetzt ganz viele Atomkraftwerke als Reaktion auf den Ölschock. Weil man sagt, wir wollen ja nicht, dass wir irgendwann dumm gucken, wenn die Scheichs uns den Ölhahn abdrehen. In Dänemark hat man was anderes gemacht, in den 70ern angefangen, das zu fördern, dass überall Wärmepumpen hängen, dass man nicht gasabhängig ist und den Rest sich aus doofen Windrädern holt. So, das hat in Deutschland auch ein paar Jahre ganz gut geklappt. Du erinnerst dich, wir haben auch mal Atomkraftwerke gebaut. Auf dem Weg hat man dann irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, so ein bisschen das Ziel aus dem Auge verloren. Ist nur die Frage, wie kann man denn jetzt reagieren, wenn man weiß, wir müssen demnächst 120 bis 150 Milliarden im Jahr aufbringen für die Staatsanleihen, die wir so ausgeben. Also um die Zinsen zurückzuzahlen, unserer Geldgeber. Wir müssen dann weitere 200 Milliarden aufbringen, um unsere Rüstungsziele zu erreichen. Und unser Haushalt hat ja nur 400, der Bundeshaushalt.
Also, aber daran ist doch die Mittelschicht jetzt nicht schuld.
Nein.
Zumindest nicht direkt.
Nein. Aber jetzt muss man doch irgendwie reagieren, oder sehe ich das falsch? Ich bin gespannt.
Man könnte möglicherweise die Transferleistungen in Richtung Ukraine ein bisschen minimieren.
Aber das geht ja nicht. Und was könnte man noch machen? Man könnte könnte vielleicht den Verwaltungsapparat ein bisschen kleiner machen. Man macht ihn aber jetzt gerade größer. Und wenn Herr Klingbeil sich durchsetzt und wir auch alle Frauen und Mütter in Arbeit bringen wollen, da Das kann ja nur heißen, dass man dann alle zu Tagesmüttern macht, die irgendwie die Kinder über den Zaun tauschen und dann beide dafür Steuern zahlen und Sozialabgaben. Aber wer soll das bezahlen? Der Staat, der ein Sondervermögen aufnimmt dann für die vielen Tagesmütter. Also wir sind einfach in einer sehr schwierigen Situation, weil wir 40 Jahre unterm Stein geschlafen haben. Und deswegen ist die Frage, was sollen sie denn machen jetzt, wenn sie die Beamten alle behalten wollen? Und das wollen sie natürlich. Vorschläge?
Wie gesagt, ich würde erstmal Frieden schaffen, ich würde Energiesicherheit herstellen, ich würde den Sozialstaat in seiner Zuständigkeit auf eine einheimische Menschengruppe fokussieren. Ich würde die Industrie möglicherweise zurückholen. Ich würde...
Das kannst du doch alles nicht.
Doch, ich mach das.
Ja, du machst das.
Ich mach das.
Ja, du holst die Industrie zurück.
Nein, es geht.
Nein, das ist ja wirklich...
Also durch Energiesicherheit und Infrastruktur. Dann würde ich das Bildungssystem reformieren.
Aber wie willst du denn Energiesicherheit herstellen? Wir kommen ja gleich zu der konkreten, aktuellen Frage, aber ganz generell. Die höchsten Energiepreise der Welt, also wie willst du das stabilisieren?
CO2-Steuer weg.
Genau, heißt weniger Staatseinnahmen, kannst du weniger auszahlen. Ja, es kommt immer an dieselbe Stelle. Ich glaube, wenn man über 40 Jahre...
Ich weiß es doch auch nicht, Sven, aber ich habe das Gefühl, dass die den Karren in den Dreck gefahren haben, uns jetzt die Schlinge um den Hals legen und sagen, ihr wart schuld, jetzt hängt euch mal alle auf. Und dazu bin ich nicht bereit. Mhm. Weil ich immer das Gefühl habe, dass diese Krisen immer zulasten von denjenigen gehen, die am wenigsten dafür können und die Schwächsten in der Gesellschaft sind.
Ja, das war zumindest bisher so. Ich zähle mich zu diesen Schwächsten, auch wenn ich es nicht so aussehe. Also, dass man sagt, wir holen uns das immer von denen, die sich nicht wehren können. Das sind im Zweifel dann aber eben auch die Künstler und es sind auch die freien Menschen wie ich, die nicht sagen, ich lasse mich irgendwo fest anstellen oder verbeamten, sondern kümmere mich um mich selbst. Das ist kein einfaches Leben, das wissen die 5%, die das früher waren. Ich sag doch nur, ich bin jetzt gespannt, wie man das löst. Deswegen Popcorn. Es betrifft mich jetzt nur so halb oder gar nicht und ich bin einfach gespannt, ob es da eine Debatte gibt oder nicht.
Ich könnte mir nur vorstellen, dass sich das an der Wahlurne gar nicht so positiv auswirkt. Also ob der Wahl der SPD jetzt beim nächsten Mal von der Sandbank runterkommt oder ob da eine absolute Mehrheit. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass, wie nennt man diese populistischen Parteien mit gesichert rechtsextremer Gesinnung, ob die nicht davon weiter profitieren werden.
Ja.
Die natürlich letztendlich mit dem Problem auch nicht anders umgehen könnten. Die würden einiges anders machen, aber der Karren ist ja im Dreck.
Das ist genau der Punkt. Ich weiß, das werden wieder Leute sagen, Sven sagt nichts gegen die AfD, das ist unsere einzige Hoffnung.
Es wäre schön, wenn es anders wäre.
Genau, muss man bestimmt jetzt mal machen und dann muss natürlich die blödsinnige, sinnlose Brandmauer weg. Und dann soll das passieren, was der Souverän möchte, also eine Koalition zwischen AfD und CDU, was nichts ändert. Also was einfach nichts ändert an den grundsätzlichen Verhältnissen. An dem grundsätzlichen Problem, das wir halt beantworten müssen, wie wir denn ohne die gesamte Zukunft unserer Kinder zu schrotten, überhaupt klarkommen so in der Welt, ohne Energiequellen und ohne Talent und ohne Bildungssystem und nur mit...
Hatte ich aber vorgeschlagen, Reformen des Bildungswesens. Und wenn ich ruhig damals zugehört hätte, anstatt beleidigt in der Ecke zu sitzen, wäre Rheinland-Pfalz heute ein Top-Land.
Ja, das sage ich ja. Wenn wir jetzt die Zeitmaschine anmachen und sagen, wir fangen in den 70ern doch mal intelligent an, uns zu verhalten, dann ist das ein tolles Land, das wir doch auch grundsätzlich sehr mögen, oder? Deswegen sind wir doch noch da. Ich bin sehr
gespannt. Das Schöne ist, dass die innenpolitische Krise ja in ihrer Konsequenz relativ bedeutungslos zu sein wird, weil die Weltlage so problematisch ist, dass sie einer innenpolitischen Krise zuvorkommen wird, wenn es darum geht, uns in Schwierigkeiten zu bringen.
Ja, das stimmt.
Stichwort Krieg.
Ja, das ist das beste Stichwort der Welt. Weißt du da irgendwas? Wir sagten ja schon vor 2 Wochen, das ist ja alles herrlich. Man weiß ja gar nichts.
Nee.
Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du inzwischen?
Stimmt es, dass die jetzt Rammstein bombardiert haben, die Iraner?
Nein, sie haben nur gefragt.
Die wollten in der Row Zero sitzen beim Konzert, oder?
Ja, genau.
Diese kleinen Füchse, diese Mullahs.
Genau, ihr Iraner, ihr wisst doch, dass Rammstein unschuldig ist. Ist doch inzwischen rausgekommen. Die, oder?
Der Lindemann. Heißt der Lindemann? Ja, ne?
Ja. Na, der Iran hat ja nun mal gefragt, was macht ihr, was passiert denn da überhaupt in Rammstein? Als wüssten sie es nicht. Ich weiß gar nicht, glaube ich.
Was passiert denn da?
Wir haben das nicht beantwortet, glaube ich. Da wird Heavy-Metal-Musik gemacht. Aber ich fand auch den Vorschlag des Iran, fand ich ja am besten, das Angebot an Dänemark, wenn ihr Hilfe braucht beim Verteidigen von Grönland, meldet euch.
Geil.
Das fand ich regelrecht charmant. Ansonsten habe ich darüber jetzt viel gelesen die ganze Zeit und vieles mich gefragt und bestimmt weißt du mehr als ich.
Kann ich schon mal sagen, ich weiß gar nichts. Und das, also, was ich weiß, ist falsch.
Ja, das ist wahrscheinlich bei uns allen so. Also wissen wir gar nichts. Oder doch ein bisschen was. Also.
Ja, was ich weiß, ist, dass es relativ teuer ist zu tanken, dass die Hormonstraße nach wie vor blockiert ist, dass man einen gewissen Obelix bezahlen muss, wenn man da durchfahren will. Dass die Amerikaner sich zum Kriegsziel... Scheiße, bin ich wieder so albern. Ja. Dass die Amerikaner jetzt die Öffnung der Straße von Hormuz zum Kriegsziel ausgerufen haben.
Mhm.
Während sie ja vor dem Krieg noch offen war.
Ja, das ist auch, genau, das Ziel des Krieges ist, den Zustand von vorher wiederherzustellen, richtig?
Genau.
Ja. Ich habe übrigens, weil du gerade so schöne Straße von Hormonen und Obelix entrichten und so weiter. Ich habe mir, das wollte ich immer schon mal sagen, ich bin Schriftsteller geworden, weil ich so gut umgehen kann mit Orten. Das ist doch ein schöner Tweet, oder?
Sehr schön.
Ja. Entschuldige. Dachte ich, den streue ich mal rein. Ja,
bist also, du der Genius Loki?
Ja, also wir stellen jetzt den Zustand her, der auch vor dem Krieg war. Das ist
genau
das eine Ziel.
Aber wir lassen es uns was kosten.
Ja.
Ansonsten, das ist halt die Selbstlosigkeit der Amerikaner.
Ansonsten haben wir
Polarkrieg, Ger pour Ger.
Ja, ein Anführer, der sich permanent widerspricht, also im Minutentakt. Was er aber
was ich geil finde, darf ich das kurz noch mal ein bisschen arbeiten. Wir sprechen ja gleich noch ernst genug darüber, aber ich finde diese Ultimaten, die Trump stellt, finde ich ja so geil. Das ist so wie bei Kindern. Wenn du dein Zimmer bis 5 Uhr nicht aufgeräumt hast, gibt es kein Abendbrot. Kind macht doch mehr Unordnung. Okay, dann sage ich halt, wenn du es bis 7 Uhr nicht aufgeräumt hast, gibt es kein Abendbrot. Okay, du hast Abendbrot, kriegst du, aber du musst es bis 9 Uhr aufräumen.
Ja.
Finde ich total überzeugend.
Ja, aber zwischendurch sagt er dann ja auch noch, er wird jetzt das Kind bombardieren, was er dann nicht tut, aber... Ja, ist herrlich. Das ist wie mit meinem Hund, der aufs Wort auf mich hört. Wenn ich sage, kommst du jetzt her oder nicht, dann kommt er her oder
genau
nicht.
Das kenne ich vom Reiten, dass man dem Pferd erst nachher macht, was es vorher hätte machen sollen.
Ja, aber er macht es ja insofern geschickt. Also wenn er dann, haben wir ja, ist ja rauf und runter diskutiert. Und wenn er dann sagt, ich fange jetzt Friedensverhandlungen mit denen an, das geht gut voran, dann sinkt der Ölpreis und irgendjemand, der unter Trumps Schreibtisch wohnt, hat dann Put-Optionen gekauft, 2 Minuten bevor Trump sowas sagt, und verdient daran ein paar Millionen Dollar. Das sind natürlich keine Insider-Geschäfte, was ja festgestellt worden ist, genauso wie es war. Das ist einfach normal Glück gehabt, so wie es schon beim 11. September so war, dass irgendjemand auf sinkende Kurse der Airlines gesetzt hat, die dann abgestürzt sind. Mhm. Auch das waren ja keine Insider-Geschäfte. Das machen sie ganz gut. So, aber ansonsten für mich ist ja, ich kenne es mich ja auch schon 3 Tage, ich habe ja so konkrete Fragen, was passiert denn da eigentlich, was ist denn jetzt die Kriegstaktik? Ja.
Darf ich da mal berichten, ich als Experte, ja. Ich bin ja der Peter Nett, der aus Detmold über die Zustände in Teheran berichtet.
Ach, der Experte.
Also was die Amerikaner ja haben, ist eine relative Lufthoheit.
Mhm. Ja, sagt man. Ja.
Sagt man. Was ihnen noch fehlt, sind Bodentruppen.
Ja.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll jetzt in einer brillanten Aktion eine Insel, Helgoland, glaube ich,
Helgoland soll
befreit werden, um den Zugriff auf das Öl des Nahen Ostens wieder zu gewährleisten. Habe ich das richtig verstanden oder ist das?
Das hast du richtig verstanden. Also zur Lufthoheit muss man mal sagen, es gibt ja ein das sensationellste technische Produkt der Welt, das ist die F-35, also ein Flugzeug, das für Radar unsichtbar ist. Dummerweise hat das den Iranern keiner gesagt, deswegen haben sie es aus Versehen abgeschossen. Das ist so zur Lufthoheit, muss man natürlich den anderen auch sagen. Ne? Das kann man nicht sehen.
Sonst, und die haben, weil die es nicht wussten, haben sie es aus Versehen gesehen.
Aus Versehen abgeschossen, ja. Aber die Meldung der Amerikaner war dann schon ganz gut. Also, dass man sagt, es ist beschädigt worden und wird auch nicht mehr in Dienst gestellt. Dann schrieb dann jemand, das ist so eine Umschreibung wie beim Bestattungsunternehmer, es handelt sich um einen permanenten Adresswechsel.
Aber immerhin gibt es jetzt ja diese Tarnkappen-Flugzeugträger aus Frankreich.
Ja, auch den. Ja, der.
Der Flugzeugträger Charles de Gaulle, unsere Fans erinnern sich, ich habe ja selber darauf gedient.
Als Fusilier oder wie das heißt.
Ja, genau.
Du warst ja da so, da gibt es noch einen, der heißt Arthur, ein Freund von
genau,
dir.
Genau, den kenne ich noch.
Arthur, genau, dein Freund.
Der joggt ja viel.
Der verrückte Jogger. Arthur hat, was alle jungen Leute so machen, auf einer App. Wie heißt die? Strava? Ja, ich glaube Strava. Da kann man um anzugeben seine täglichen Joggingrouten dann immer direkt über den Garmin-Tracker hochladen ins Internet. Und das hat Fusilier Arthur auch gemacht auf der Charles de Gaulle, die sich heimlich angeschlichen hat ans Krisengebiet. Das war dann leider alles im Internet auf den Meter genau zu sehen, wo sich das Schiff befindet, auf dem Arthur um die Geschütztürme gejoggt ist.
Also diese Mullahs sind ja echt Füchse, muss man schon sagen.
Ja, Iran
das
sagt,
Bild, was da uns immer gezeigt wird, ist, dass so primitive Steinzeitmenschen sind, die in ihren Kutten da irgendwelche prähistorischen Rituale vollziehen und dann sind die in der Lage, sowas rauszukriegen. Also das konnte auch keiner wissen. Mhm.
Ja,
kein Wunder, dass es so schlimm ist. Aber diese militärische Aktion mit den Fußtruppen, die mit den Bodentruppen, die ist durchdacht und wird erfolgreich sein.
Ja, es gab ja zuerst, also wir sind jetzt mitten in so strategischen Diskussionen, wie sieht es ja aus, wir beide, ne? Hier so ein Admiral hier noch in der Küche sitzen bei mir.
Ernsthaft?
Der richtig Ahnung hat, Opel-Admiral vielleicht. Nee, haben wir gar nicht, aber es ist ja trotzdem spannend, der Einsatz von Bodentruppen. Kommt ja Anfang April, müssen ja erstmal dahin verlegt werden, mit hohem Tempo. Und die Frage der Admirale im Ruhestand war tatsächlich, wie kommen die denn dahin? Aber nach Helgoland, also auf die Insel Karg, wo der Iran sein Öl verlädt. Weil es geht ja schon.
Mit einem Flixbus oder was?
Ja, genau, ein Flixbus aus der Türkei. Oder wie darf es denn sein? Der Vorschlag durch einfach mit zwei Transportern, der Tripoli und der USS Boxer, diese Soldaten dann dahin zu verlegen auf dem Seeweg, ist ja insofern ein bisschen schwierig, weil sie dann durch die Straße von Hormuz müssen. Oder wie die heißt.
Und das ist ja Carola-Rakete.
Genau, da kann man zwar durch, wenn man 2 Millionen Dollar zahlt in chinesischer Währung, aber ich glaube nicht, dass die Iraner die amerikanischen Kriegsschiffe durchlassen würden. Also, wir...
Ich glaube es inzwischen auch nicht mehr. Früher dachte ich, die können die so reinlegen, okay, das ist gar kein Flugzeugträger. Ja.
Aber gut, die neue Strategie scheint ja zu sein, dann diese Truppen... segeln zu lassen von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain und anderen Kleinstaaten auf der anderen Seite, wo die Amerikaner dann ja auch eingesagt haben, man sollte da vielleicht nicht hinreisen oder direkt ausreisen. Es werden dann wohl am Ende nicht 5, sondern 30.000 Mann. Und das ist ja eine richtige schlagkräftige Truppe. Ich höre, dass der Iran angeblich sogar noch U-Boote hat und der Iran hat ja angekündigt, in dem Fall diejenigen, von denen diese Bodentruppen dann anfangen loszufahren, in Grund und Boden zu bombardieren und auch die Entsalzungsanlagen zu vernichten. Sollte das passieren, also sollten die das ernst meinen, was wir ja nicht wissen, dann reden wir über eine ganz andere Welt ab Mitte April. Zum Glück wissen wir beide das nicht, Matthias.
Ja, ich bin ja erstmal noch bei diesen Bodentruppen. Also ich glaube, das ist ja auch was, kann auch sein, dass jemand sich dabei wehtut.
Beim Bodentruppen?
Von den Bodentruppen, wenn die da hingehen.
Wie, dass sich jemand wehtut?
Ja, kann ja sein, dass der beim Springen vom Flugzeugträger an Land sich irgendwie Fuß verstaucht oder versehentlich irgendwie auf eine eine Kreuzotter tritt oder wie heißen die Schlangen da oder Skorpione oder vielleicht wird er sogar geschossen. Kann ja auch sein, dass dann.
Ja,
das was ich sagen möchte, das ist ja auch nicht ganz ungefährlich für die jungen Leute, die dann dahin müssen.
Nein, das ist schrecklich gefährlich, ist lebensgefährlich. Man fragt sich nur, was denn eigentlich das Ziel ist.
Genau.
Die Insel
also wenn ich mit so etwas Kostbarem wie mit dem Leben der Jugend einer Nation spiele, dann glaube ich, brauche ich sehr, sehr gute Gründe und einen guten Plan.
Ja, also was.
Das scheint mir in diesem Fall nicht gegeben zu sein. Das bin Ziel, nicht naiv, aber meiner Meinung nach ist das ist nicht durchdacht.
Das Ziel dieser Operation wäre ja dann doch, wenn wir das richtig verstehen, die Insel einzunehmen, auf der der gesamte Ölexport des Iran stattfindet. Also da führt eine Pipeline hin vom Festland. Und die Amerikaner möchten diese Insel einnehmen, um den Preis einer totalen Vernichtung der Entsalzungsanlagen und der Infrastruktur in diesem ganzen der Region, was dann 100 Millionen Menschen in Verdurstensgefahr bringt. Aber gut, sie wollen diese Insel. Warum eigentlich?
Kann ich dir sagen?
Gut.
Weil natürlich dann unbegrenzt Öl zur Verfügung steht. Die bauen dann ihre Tankerflotte da auf und zapfen das Öl ab, ohne dass der Iran was dagegen machen kann.
Genau. Das würde erstens heißen, sie müssen ihre Tanker durch die Straße von Hormuz bringen können. Und zweitens, wie wir beide wissen, gibt es ja ein Ventil auf der Insel und eins an Land, ne, für die Pipeline.
Ach, das hat dieses Ganze. Das heißt, du meinst, der Iran, der lässt das Öl gar nicht weiter sprudeln, sondern dreht es einfach ab?
Ups. Dann stehen da also 5000 Marines auf Helgoland und füllen nicht vorhandenes Öl in nicht vorhandene Tanker. Wir sind keine Strategen, Matthias.
Nein, wir haben keine Ahnung.
Nein, wir sind einfach zu doof für alles. Aber die Überlegenheit auf hoher See ist ja auch, ich glaube, Dirk Pohlmann hatte das letzte Woche auch nochmal berichtet bei sich. Ist ja auch nicht so richtig weit her, ne? Du weißt, dass die USS Abraham Lincoln, einer der Flugzeugträger, versteckt sich hinter Diego Garcia. Und der andere musste ja auch dann wegen eines Feuers in der Wäscherei, muss jetzt erstmal anderthalb Jahre repariert werden.
Aufs Trockendock?
Nee, bei Kreta liegt er jetzt.
Ach so.
Bei die teuerste Flugzeugträger aller Zeiten. Musste da anlegen wegen eines Feuers in der Wäscherei, weil da wohl jemand seine Hotpants irgendwie zu warm gewaschen hat. Und das war nach 11 Monaten auf hoher See.
Jetzt sag noch mal, das klingt ja alles ein bisschen durchwachsen. Zumindest was die Erfolgsaussichten angeht, aber auch was die strategische Planung betrifft. Mhm. Warum wurde dieser Krieg noch mal begonnen? Ich habe es komplett vergessen.
Weil Teddy Vance hat es erklärt am Freitag, weil der Iran Attentäter mit schmutzigen Atombomben in die amerikanischen Großstädte schicken wollte.
Und das wird durch den Scheiß jetzt verhindert?
Nee. Aber es ist ja komm, es ist doch eine schöne Begründung.
Für mich sieht das eher nach einer Motivation für Attentäter mit schmutzigen Atombomben aus, aber
ja.
Ich habe keine Ahnung.
Nee, für mich auch.
Ich dachte, es ging darum, dass die mit Frauen nicht so gut umgehen, die Mullahs.
Ja, ist ein bisschen unklar. Regimewechsel.
Und dass der CSD in Teheran verboten wurde. Ich glaube, das war auch noch ein Motiv. Ach nee, das hätte ja die beiden Regierungen zum Argument gemacht.
Ja, stimmt. Dies hier war, glaube ich, dass sie irgendwie sexualisierte Gewalt aus der Welt bomben wollten gegen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist aber sogar von unserem noch Bundespräsidenten moniert worden und von anderen auch, sogar von Pistorius, glaube ich, dass ja nicht ganz klar ist. Was war denn eigentlich das Ziel? Was ist jetzt das Ziel? Was war denn anders? Wir wissen es nicht genau. Ich entnehme den Worten, wir können uns Hoffnung machen, den Worten des Rheinmetall-CEO, nämlich, dass wir Hoffnung haben, weil er sagt, wir haben nur noch für 4 Wochen Munition und Raketen. Das wäre ganz gut. Weil, oder? Ich meine dann, also wie ja nicht
der Iran. Stimmt genug, dass 4 Wochen lang noch Leute sterben müssen?
Ja, aber dann ist ja zumindest ein Ende. Dann müssten wir einfach das Vernünftige tun, alles wieder aufbauen, die US-Basen abbrechen.
Wie soll ich schließlich, was die Amerikaner dann sagen, sorry,
ja,
war ein Missverständnis.
Ja, wir reparieren alles wieder.
Wir machen
wieder
Heile.
Wir machen unsere Basen da unten zu und gehen dahin, wo wir hingehören. Und sorry. Das ist ja auch der Vorschlag des Iran. Das so
ist ja, finde ich, geradezu großzügig vom Iran.
Ja, finde ich auch. Wäre
wird
gut
das passieren?
Für uns alle. Ja, weiß ich nicht. Es wäre ja sehr, sehr gut für uns alle, weil das, sonst haben wir ja das Problem, über das wir auch kurz sprachen. Das hat was mit meiner Prepper-Liste zu tun. Und ich will es auch nur noch ganz kurz erwähnen.
Nee, lass uns das ausführlicher machen. Weil es gibt ja durchaus, du hast gesagt, die Welt wird, wenn das nicht rechtzeitig aufgehalten wird, nicht mehr dieselbe sein wie vorher. Mhm. Und zwar nicht, weil die Wertewesten-Konstellationen jetzt im Iran auch gelten, Frauenrechte, sondern weil die Basis der Weltwirtschaft, nämlich die Energie, nachhaltig zerstört wird und ein Flächenbrand in einer Region entsteht, der kaum zu löschen sein wird. Also ich meine mit den Entsalzungsanlagen. Und was wir immer bedenken, ist, dass der Ölpreis, der momentan spürbar wird an den Zapfsäulen, nur ein Vorgeschmack ist einer tatsächlichen Mangelsituation.
Ja.
Und wo wir beide, weil wir uns mit Landwirtschaft beschäftigen, auch noch drauf gekommen sind, ist, dass ja durchaus ein Zusammenhang zwischen Lebensmittelversorgung und Ölpreis besteht.
Ja. Ja, wie gesagt, ich bin ja Laie und lasse mich dann auch gerne. Und das ist jetzt, geht jetzt an alle da draußen, die ja immer alles besser wissen als ich. Korrigiert das gern, was ich hier sage. Ich kann nur die ganze Woche recherchieren und lesen und Fachleute fragen, aber bestimmt weiß das jemand besser. Ich entnehme der, nicht nur der Presse, sondern auch den Aussagen von denen, die gerade in Houston, so heißt die Stadt, glaube ich, an dem Davos der Ölindustrie teilnehmen. Wie heißt die Veranstaltung? Kannst du mir das sagen?
Die John,
ach, hier ist der Zettel.
J.R. Ewing Gedächtnis,
ja,
Konferenz.
Genau. Sarah Week heißt die, C-E-R-A Week, so ist eine Konferenz. Und da wird von irrationalem Optimismus berichtet. Das fand ich einen ganz schönen Begriff, weil die Verantwortlichen wissen, das darf alles gar nicht passieren. Also das muss nächste Woche aufhören und alles wieder gut sein, weil sonst sind die Folgen so unbeschreiblich, dass wir uns darüber nicht unterhalten möchten. Das fand ich sehr interessant, weil im Moment ist es ja noch so, dass ein bisschen Öl auf den Meeren herumschwimmt, auf den Tankern, die befüllt worden sind, bevor die Angriffe der Amerikaner und Israelis angefangen haben. So, das heißt, wir haben der Mangel, den wir im Moment haben, ist eigentlich nur ein Mangel auf Papier. Das ist noch kein tatsächlicher Mangel von Rohstoffen. Es ist nur einfach, es sind nicht ausreichend Kontrakte, die im Moment unterschrieben werden. Aber dieses Öl, dazu gehört auch das iranische Öl, gegen das die Amerikaner die Sanktionen aufgehoben haben. Das heißt, der Iran darf die USA mit Öl beliefern, das dann in chinesischer Währung von den USA bezahlt wird an den Iran zu einem sehr hohen Preis, damit der Iran weiter die Amerikaner mit Raketen eindecken kann. Einer der hübschen Nebeneffekte dieses Krieges, der Rest fährt so rum und ist, glaube ich, noch für eine Woche, dann ist der letzte Tanker am Ziel und dann kommt aus der Region nichts mehr. Dann tritt erst der Mangel wirklich ein. So. Kurz gefasst. Selbst wenn aber in einer Woche wir aufhören würden mit dem Quatsch und die Tanker wieder fahren könnten, was ja nicht klar ist, weil man nicht weiß, was alles kaputt ist, auf welcher Seite, sowohl in Katar, Bahrain, Saudi-Arabien als auch im Iran, würde es ja dann nur für, weiß ich nicht, 3-4 Wochen wirklich eine Mangellage entstehen. Denn also man muss aber die Verhältnisse sehen, es ist ja auch viel Gas, LNG, das da unten irgendwie dann um die Welt geht. Ich entnehme nochmal den Experten Schilderungen, dass das dann, weiß ich nicht, 80, 120 Millionen Tonnen, keine Ahnung. Ich bin kein Fachmann, ich kann es nur immer im Verhältnis sehen.
Du weißt ganz schön viel.
Und kann dann nur sagen, ja, was da an Gas rausgeschippert wird oder wurde, deckt den ganzen Bedarf unter anderem auch von Pakistan und von Taiwan. Und als wir damals das Problem mit den Russen anfingen, fehlten plötzlich 80 Millionen Kubikmeter Gas. Jetzt wären es 120. Und die gesamten Fertigungsketten auf der ganzen Welt waren ja damals unterbrochen. Wir hatten plötzlich einen Gaspreis, der war 250% höher als vorher. Das heißt, wenn es jetzt nicht sich schnell beruhigt, dann dürfen wir hier mit einer Gasrechnung rechnen, die 3 bis 5 Mal höher ist, als sie heute ist.
Zumal unsere Speicher ja auch nicht gefüllt sind, sondern genau. Wir haben gedacht, das machen wir im Sommer, wenn das Gas billig ist.
Genau, das wird leider nicht klappen. Das wird dann, wenn es überhaupt auffüllbar ist, wird das teuer. Dazu ein ganz kurzer Ausflug noch und dann komme ich zu den anderen Fragen. Wir könnten ja sagen, uns betrifft das gar nicht, weil wir kriegen gar nicht so viel Gas. LNG kriegen wir sowieso nicht aus Katar. Das kriegen wir komplett aus den USA. Die Amerikaner haben uns da gerade die Pistole auf die Brust gesetzt mit Lieferverträgen für 5 Jahre, sonst kriegen wir gar nichts mehr. Unser restliches Erdgas bekommen wir aber zum Glück aus Norwegen, vorwiegend. Mhm. Und von daher können wir ja auch, ist uns ja wurscht, was da unten passiert. Das ist falsch, weil der Gaspreis ist ja weltweit der gleiche. Und das Zweite ist, wenn wirklich eine Mangellage eintritt, ich will nur mal daran erinnern, wir sprachen darüber 2022, dass sich geopolitisches verschoben hat. Deutschland ist nicht mehr wie früher das Schaufenster nach Osten oder die Front gegen den Ostblock. Diese Front ist jetzt Polen. Und das ist geopolitisch abgebildet worden, indem man die Pipeline Europipe 2, die von Norwegen nach Niedersachsen führt, einen Abzweig eingebaut hat, der das Gas leitet über Dänemark nach Polen. Das heißt, wenn wir in eine etwas schwierigere Position kommen und man entscheiden müsste, wer kriegt denn jetzt noch Gas, dann wäre es Polen, nicht Deutschland. Ich meine jetzt
nur. Es sei denn, die GSG 9 stürmt dieses Land und zweigt das Gas für uns ab.
Ja, ich würde sagen, das mal so einen im Sinn, die über Deutschlands Energie- und grüne Flatterstrompolitik verärgerten Skandinavier haben einen Abzweig eingebaut, um im Notfall die wichtigen Länder versorgen zu können.
Das sind tolle Aussichten.
Gut, ne?
Ich würde sagen, nochmal schnell zur Tanke fahren, denn es könnte knapp und teuer werden.
Ja, aber was wir beide als Hobbygärtner, also du nicht, weil du dir ja mal den Finger abschneidest, aber deine Frau zumindest, liebe Grüße, also auch wissen ist ja, dass man an den Gaspreisen und an dem, was man dafür noch so braucht, man braucht Dünger, ich will es mal abkürzen. Zum Produzieren von Dünger braucht man ein paar Mineralien, so wie Kalium und Phosphor und noch irgendwas, Stickstoff, was man nach dem Haber-Bosch-Verfahren, deutscher Erfindung übrigens, herstellt. Und dazu braucht man weiterhin Gas. Ja, Dünger braucht man, um irgendwas anzubauen. Bist du noch bei mir?
Ich natürlich.
Ja, okay.
Ich male mir gerade die Konsequenzen aus. Wenn das Gas knapp wird, wird der Dünger knapp.
Die Chinesen haben das kommen sehen und als Hauptexporteur von Dünger schon vor einem halben Jahr gesagt, wir exportieren keinen Dünger mehr. Also 70 oder 80% sind für den eigenen Bedarf zurückgestellt und geblockt worden vor diesem Konflikt. Der restliche Dünger, um es mal wirklich zu verkürzen, kommt aus zwei Ländern, die so besonders sicher sind für uns, nämlich Russland und Weißrussland. Das heißt, die haben aber auch schon gesagt, unseren Dünger kriegt ihr nicht mehr nächstes Jahr, weil wir den für unsere eigene Versorgung brauchen. Und generell ist die Herstellung von Dünger deswegen schwierig, weil ja kein Gas mehr kommt aus dem Gebiet da unten. Deswegen hat Herr Malone, der ja auch sehr viel Ahnung hat, nicht nur von Viren und mRNA-Zeug, sondern auch von Landwirtschaft, weil er das den ganzen Tag macht, einen sehr, sehr schönen Artikel geschrieben, den ich gerne verlinke. Ist halt Englisch, müsst ihr mal in DeepL werfen. Unter der Überschrift, wenn Öl die Headline ist, also die Schlagzeile ist, dann ist Dünger die Story. Mhm. Weil das, was da auf uns zukommt, das ist dann nicht nur irgendwie so eine Nachricht oder mal ein halbes Jahr 5-mal so hohe Spritpreise, sondern das verändert Zivilisationen. Weil wir dann, wenn das tatsächlich eintritt, eine Nahrungsmittelknappheit und eine Explosion von Nahrungsmittelpreisen erleben, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Das nur mal so als heiteres irgendwie nebenher zum Popcorn. Guck nicht so.
Finde ich gar nicht witzig.
Ich auch nicht.
Aber der Trump, der spielt ja 5D-Schach.
Ja.
Liest man da immer wieder. Mhm. Der hat das sicherlich alles einkalkuliert. Und ich glaube, der amerikanische Wähler, der von diesen Verwerfungen betroffen sein wird, wird es ihm danken.
Garantiert. Dankt es ihm ja jetzt schon, dass der Sprit irgendwie sich, der Preis sich verdoppelt hat. Sicherlich freuen die sich auch, wenn sie gerade beim Mais, der sehr viel Dünger braucht, wenn sie das nicht mehr herstellen können.
Das heißt, die Profiteure dieses ganzen Krieges sind China und Russland?
Ja, wir hatten ja schon die Vermutung geäußert, dass irgendjemand sich verkleidet, also ein Chinese verkleidet hat als Netanyahu und bei Trump sich nachts ans Bett geschlichen hat. Die haben Atomraketen. Ja, also wenn wir die Frage stellen, nein, es war nicht Scharbeutz, das von diesem Krieg profitiert mit der Kurtaxe, sondern es ist eigentlich China. Man braucht auch ganz viel Gas übrigens in Taiwan, wusstest du das?
Nein, wofür?
Ja, um die Halbleiter herzustellen.
Ach so.
Das Gas kommt aber jetzt nicht mehr.
Das heißt, wir werden keine KI-Videos mehr produzieren können von sexueller Gewalt gegen Frauen?
Das kommt ja alles mit einer Verzögerung von 2 bis 6 Monaten. Wir werden dann auch ein Problem mit unseren Chips haben und mit den neuen iPhones. Das ist in so einer globalisierten Welt halt jetzt gerade ein bisschen doof. Aber wir können das ja anders lösen, du und ich. Wir haben ja unseren Gemüsegarten. Noch gibt es ja hier beim Obi eine Tüte Blaukorn oder Dünger. Und das wäre ja auch die Empfehlung von Herrn Malone, die fand ich ganz gut. Also keine Panik, aber so mit Voraussicht jetzt handeln und planen. Weil das Problem erst in 4, 5 Monaten richtig da ist. So Zeit.
Also mir wäre lieber, wenn man das Problem insgesamt aus der Welt schaffen würde, indem man Frieden stiftet.
Ja, wir würden das Problem dann zumindest Mitte 2026 wahrscheinlich wieder aus der Welt geschafft haben. Ich versuche ja nur zu sagen, diese Luftblase in der Versorgung, die jetzt entsteht, die ist ja nicht dann wieder weg, wenn wir nächste Woche Frieden machen.
Ich weiß, aber je länger wir den Krieg führen, umso schlimmer wird es.
Genau, ja. Weshalb die Verantwortlichen sagen, ach, lass uns lieber nicht drüber reden, das ist viel zu schlimm. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Beschreibung. Mhm.
Aber ja, was mache ich denn jetzt? Also was steht denn auf deiner Prepper-Liste? Was soll ich kaufen? Klopapier?
Ja,
Klopapier. Antidepressiva.
Bisschen Heizöl. Antidepressiva. Du, ich weiß es nicht. Also ich meine, das machen ja wir sowieso alle, auch wenn die Bundesregierung sagt, Preppen ist rechts. Ich meine, das macht ja jeder, oder? So im normalen Umfang. Der Rest kümmert sich die Regierung. Die verteilt dann alles, was man braucht.
Von du hast Benzin. Gesagt, die Beamten kriegen ein kleines Flakon mit Sprit.
Die Beamten kriegen jeden Abend, wenn sie nach Hause gehen, so ein Kanister Benzin mit, glaube ich.
Ich hoffe, dass die enteignete Mittelschicht mit ein paar Schlagstöcken da steht und denen das direkt abnimmt.
Nein, du musst dann auch, das kann man sich ja unter die Jacke stecken, oder?
Ach so.
Oder hinten im Beamten-SUV lagern. Ich wollte dir keine schlechte Laune machen. Ja, Mist.
Es zeigt halt nur, dass wer mit dem Feuer spielt, sich vielleicht auch die Finger verbrennen kann. Und dass dieser Krieg...
Du, ich erwarte bei sowas auch, wir sind hoffentlich schon in dem Teil, in dem keiner mehr zuhört.
Ja.
Wenn ich Trottel und Nichtswisser oder nicht so viel Wisser. Wenn ich mir so 2, 3 solche Gedanken mache, dann erwarte ich, dass die anderen, die ich dafür bezahle, und das sind die Beamten, dass sie das schon getan haben und dass sie dafür auch schon für dieses Szenario eine Lösung haben. Ich gehe davon aus, bin ja Optimist. Also wenn man sagt, ich weiß, was kommt.
Du hast ja schon länger gesagt, dass der Robert das eigentlich schon vorhergesehen hat.
Der Robert?
Habeck?
Ja, könnte sein.
Indem er die Energieautonomie durch Solar- und Windstrom gewährleisten wollte. Energieautarkie.
Ja, wir, genau. Manchmal überschätzen wir ihn ja einfach bewusst und sagen, okay, vielleicht hat er das kommen sehen und deshalb die vielen Windräder gebaut, damit wir zumindest Flatterstrom haben.
Kann hätte sein. Er die Kernkraftwerke mal angelassen, Mensch.
Ja, hätte Fahrradkette oder wie das heißt. Aber wir sind ja jetzt in der Situation, in der wir sind. Und ich gehe davon aus, dass unsere Anführer kompetente Leute sind, die sich für diesen Ernstfall...
Was gibt dir Anlass zu dieser Annahme?
Galoppierender Wahnsinn. In mir.
In dir?
Ja, in mir. Ich habe sonst keinen Grund. Die wissen schon, was sie tun. Du. Ganz bestimmt.
Ja, mir fehlen die Worte. Haben wir noch was Schönes, Lustiges zum Schluss?
Nee, ich wollte dir noch meine Erfahrung mit dem Fernsehen erzählen, aber die ist auch
deprimierend. Ja, komm, ein bisschen
nee, Boulevard. Die ist auch schrecklich.
Du hast Fernsehen geguckt, du machst ja manchmal völlig verrückte Dinge.
Ja, aber das ist ja noch deprimierender. Können wir sagen, komm, tschüss, und dann erzähle ich das noch. Tschüss alle, macht's gut,
tschüss. Habt
ein schönes Wochenende und kauft noch ein bisschen Dünger für die Tomaten. Keine Blumen kann man nicht essen. Und wir kommen auch bald wieder, in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss. jetzt will ich den Schmutz hören.
Ja, unter uns, also, auch wenn's ich guck ja nicht Fernsehen, heißt das so? Ich sehe ja nicht fern, sagt man, ne?
Ja.
Ja, ich sehe ja nicht fern, aber manchmal, also meine Frau tut das manchmal und manchmal sehe ich dann ja meine Frau. Wenn da Aktenzeichen läuft, gehe ich weg, aber wenn, wer wird Millionär, heißt das? Habe ich geguckt. Mhm. Hast du auch schon mal gesehen, oder?
Ja.
Ja? Gut.
Aus wissenschaftlichen Gründen natürlich.
Ja? Was ist da Wissenschaft bei?
Nee, aber es ist aufschlussreich, weil es die Gesellschaft in eine Konkurrenzsituation bringt, wo man Sozialchancen nach Trivialwissen verteilt.
Okay, das ist in der Wirklichkeit auch so?
Nee. Okay. Oder vielleicht doch?
Na gut, das Spielprinzip sollte jedem klar sein. Ich habe das nur jetzt dann aus Versehen mal einmal geguckt und war danach so deprimiert, dass ich eine Woche hätte weinen wollen, wenn ich denn zarter beseitet wäre. Bin ich aber ja gar nicht. Da saß ein Kandidat, ich will es dir einfach mal schildern.
Ja.
So, die Frage lautete an dich, wie man, jetzt muss ich tatsächlich gucken, wie man das Wort akkurat schreibt.
Okay.
Und es gab dann natürlich die üblichen Lösungen, also Möglichkeiten, 4 Möglichkeiten mit Doppel-K, mit Doppel-R, mit Doppel-T oder noch
mit
irgendwas
CK.
Anderes. Ja, oder mit CK, sowas. Der Kandidat, man ist ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen nervös, war nicht auf den Kopf gefallen, also ein ganz intelligenter Mann, sagte aber, ich glaube, ich weiß das, ich bin aber gerade nicht ganz sicher. Ich bin so ein bisschen nervös. So, ich bin nicht ganz sicher. Wir fragen mal das Publikum. Mit dem ausdrücklichen Hinweis, bitte nur drücken, wenn Sie das wirklich genau wissen.
Mhm.
Du kennst das.
Ja, klar. Zuschauer, Joker.
Genau. Aber mit diesem ausdrücklichen Hinweis, dann kam das Ergebnis des Zuschauer-Jokers. 61% waren für eine falsche Lösung. Akkurat mit CK. Ja, und dieser arme Mann ist eine wahnsinnige Zahl. Also 61%
ja, dafür. Die müssen recht haben, weil Wahrheit ist ja eine Frage von Mehrheiten.
Genau, und man hat ja
wenn
auch gesagt,
also 61% sagen, Impfungen sind folgenlos, dann sind die folgenlos.
Aber nochmal, 61% haben nach dem ausdrücklichen Hinweis, nur wenn sie es wirklich, wirklich wissen, das entschieden. Gut, der Kandidat hat sich dann für das entschieden, was er für richtig hielt, gegen die Mehrheit. Das war auch richtig.
Gut.
Ja, aber großer Mut. So, da war ich schon beeindruckt. Dann ging das aber weiter und der Mann hatte dann auch noch ein bisschen Pech mit den 50-50 und hast du nicht gesehen, Joker. Und kam dann bei 16.000 Euro. Wir alle wissen, das ist so eine Schallmauer, wo man dann alles verliert oder dann die 16.000 behalten darf. Zu der Frage, in welchem Land in Europa denn die meisten Deutschen leben, also in welchem Ausland. Ja, außer von Slowenien bis es blieben Spanien und die Schweiz übrig. Und es wiederholte sich das Spiel, dass der Mann sagte, wie wir auch, das ist jetzt ein bisschen fies, weiß ich gerade nicht genau, ich habe eine Ahnung. Bitte nur aufstehen, wenn Sie es ganz genau wissen. Der Publikumsjoker.
Konnte er den zweimal ziehen?
Nee, das gibt doch den Einzeljoker noch, wenn man sich für vier entscheidet. So okay, es gibt die Möglichkeit auch noch einen Einzelnen aus dem Publikum zu befragen.
Eine einzelne Publikumsstimme.
Ja.
Okay.
Bitte nur aufstehen, wenn Sie es ganz genau wissen. Es standen drei Leute auf, er hat einen von denen gewählt und dieser Mann hat nicht nur die falsche Antwort gegeben, ich wusste die richtige Antwort, sondern das auch noch auf eine völlig haltlos idiotische Weise begründet. Ich weiß das, weil meine Cousine, die Schwägerin, hat eine Friseurin, die in Spanien wohnt. Und unser Kandidat hatte beim zweiten Mal nicht den Mut, wieder dem Fachmann.
Was war denn die richtige Antwort?
Die Schweiz.
Mhm.
Ja, also es waren die zwei Möglichkeiten, Schweiz oder Spanien. Ich hätte es dann in dem Moment auf dem Stuhl auch nicht gewusst, obwohl ich es wusste. Aber was ich meine ist, ist dieses Phänomen aufgetreten, dass man sagt, selbst wenn ich euch sage, bitte äußert euch nur zu dieser Frage, die ich stelle, die ist für mich existenziell wichtig, wenn ihr es wirklich wisst. Ja, dann drücken 60% in der festen Überzeugung, sie wüssten was, auf den Knopf und es ist völlig falsch. Und es stehen Leute auf und sagen irgendwas und reißen den armen Mann rein. Er hatte danach noch 500 und musste nach Hause. Obwohl sie keine Ahnung haben. Was für mich einfach die Schlussfolgerung ist, dass man sagt, die wissen ja nicht mal, dass sie nichts wissen.
Da gab es mal jemand, dessen Wahlspruch das war. Wie hieß der nochmal? Sokrates, glaube ich, oder?
Ja.
Schreibt man Sokrates mit CK, mit Doppel-K?
Mit Doppel-K, weil das ein bisschen mit Fußball zu tun hat. der hat aber nur gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ne?
Das war aber ich weiß, dass ich nicht weiß.
Ja.
Darf ich das gerade erzählen?
Ja.
So eine schöne Geschichte. Das war der Zusammenhang. Sokrates wurde als der weiseste Mann der Antike geschildert und er hat gesagt, das kann doch gar nicht sein. Aber das Orakel von Delphi hatte gesagt, niemand ist weiser als Sokrates.
Mhm.
Hat er gefragt, woran kann denn das liegen? Das muss ich erstmal recherchieren. Hat dann mit allen möglichen Leuten gesprochen. Mit den Politikern, mit den Handwerkern, mit den Künstlern. Und die waren alle sehr überzeugt von ihrem Wissen und hatten keinen Zweifel daran, dass das gelten könnte. Und dann hat er gesagt, ich bin um eines weiser als diejenigen, dass ich weiß, dass ich nicht weiß.
Mhm. Ja.
Das heißt, der Philosoph ist nicht der Vielwisser, sondern der Weise weiß um sein Nichtwissen, um die Begrenztheit seines Wissens.
Und was sagt uns das jetzt über die 60%, die trotz des ausdrücklichen Hinweises, also die Nicht-Sokratesse? Ich bin ja nur, deswegen war ich doch so schockiert, Matthias, oder so traurig, dass ich dachte, ach Mensch, wenn ihr doch wenigstens die Demut besäßet oder wüsstet, dass ihr es nicht wisst.
Ich würde sagen, das ist eine stabile Mehrheit, mit der man ein totalitäres Regime errichten kann auf der Basis von politischer Manipulation.
Ja, jetzt weißt du, warum ich ein bisschen deprimiert war nach der Sendung. Also der Mann hat mir stellvertretend leid getan, auch wenn das dann wahrscheinlich ein bisschen Selbstmitleid ist. Und ich dachte, das ist eigentlich die Situation, in der wir uns befinden.
Absolut.
Dass man sagt, Leute, ich habe wirklich keine Ahnung, aber wählt uns dann ins Verderben.
Dürfen die wählen, diese 60%, ne?
Ja, davon gehe ich aus, ja. Klar. Die tun das ja auch in der vollen Überzeugung, dass sie richtig Ahnung haben. Und schämen sich danach nie mal. Auch, sondern.
Das ist ja auch das Schöne, dass man die Konsequenzen ja selber nicht ausbaden muss.
Mhm. Auch das war dort zu beobachten. Also weder die 60%, die ja auch anonym dann bleiben, natürlich, ist ja logisch, noch der Einzelne, der dann auch einfach nur gelacht. Also er hat ja nur einfach sich halt...
Er musste den Rat ja nicht annehmen.
Boah, falsch, ne? Ja, und so.
Ja, man sollte sowas gar nicht gucken.
Nein, ich weiß. Ich wollte es nur mit dir teilen, damit du weißt.
Mhm.
Nächste Woche mache ich das nicht mehr und dann streame ich mir irgendwie Pluribus und habe gute Laune. Gut, Prepperliste haben wir immer noch nicht. Popcorn ist ganz wichtig. Bisschen Dünger. Na? Und alles, was man nicht drucken kann, das haben wir ja schon mal gesagt.
Genau. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, genug Hoffnungslosigkeit verbreitet.
Ja, muss ja auch mal sein. Nee, betrifft uns doch, muss man sich darauf einstellen. Die Regierung wird es schon richten. Und sonst vielleicht noch eine Tüte.
Und sonst die 60% der RTL-Zuschauer.
Ja, und vielleicht haben wir so einen Kanister irgendwo hinstellen oder zwei Kisten Wasser, kann ja nicht schaden.
Ich muss zum Rewe.
Ich muss zur Post. Ich muss zum Rewe. Wir sind nur erst Sonntag, da kannst du doch gar nicht zum Rewe. Jetzt hast du unsere ganze, diese ganze Illusion auffliegen lassen. Das hier, ach Mann. Verdammt.
Aber ich möchte eine Illusion mal rückwärts auffliegen lassen. Ich möchte nämlich beweisen, dass das Bücherregal hinter mir echt ist, indem ich nämlich mal ein Buch aus dem Bücherregal raushole. Moment, ich drehe mich mal eben um hier.
Ja, das kann ich auch. Ja, ist das. Ja. So. Was ist denn das? Das war falsch rum. Was ist denn das? Deutsche Gesetzbuch? Wer ist das?
Die Scholien von Davila.
Das klingt so, als sollte man das nicht lesen. Wie viele Seiten hat das? 18.000?
1.000.
Hast du das gelesen? Kommt
das aus dem Bücherregal?
Nein, ja, natürlich kommt das aus dem Bücherregal. Ja, du, das kann ja nicht nur ich. Ich habe auch sowas. Ich kann das auch.
Hat mich jetzt total begeistert in deinem Interview mit dem Herrn Sterz.
Ah, das wollte ich noch empfehlen. Guck mal, ich kann das auch. Das wollte ich nämlich noch empfehlen zum Preppen. Das ist schön, wenn du die Schulien empfiehlst, dann empfehle ich, aber das ist jetzt die englische Ausgabe von Frau Shriver schon wieder. The Mandibles hieß das. Auf Deutsch eine amerikanische Familie. Empfehle ich sehr für die Prepperzeit jetzt, weil das genau der Fall ist, dass die USA sich nach einem Krieg aus dem internationalen Währungszusammenhängen leider verabschieden müssen, weil die Chinesen und Russen sagen, wir machen das jetzt mit einer anderen Währung und der Dollar nichts mehr wert ist. Die Folgen für eine amerikanische Familie eines Universitätsdozenten und seiner freischaffenden Frau und seiner Kinder, schon durchaus volljährig, und der älteren Verwandten. Hm. Das ist ein Roman.
Ein bisschen Popokalypse oder wie?
Das, was wir gerade beschrieben haben, zu Ende gedacht. Das heißt, es gibt nicht mehr so richtig was zu essen. Nach außen hat der Dollar keinen Wert mehr. Es kommt auch nicht mehr vieles, womit man dann weitere Produkte herstellen kann. Und da braucht es dann Erfindungsreichtum, den die Mittelschicht nicht hat. Toller Roman.
Klingt toll.
Absolut.
Besorge ich mich.
Ja? Ja? Okay. Eine amerikanische Familie. Schon wieder Lionel Shriver. Gut, ich frage dich nächste Woche ab. Ich lese die Schulien. 1000.
Ich frage dich eben.
Ich bin nicht sicher, ob ich das mache. Aber ich freue mich, wenn ich dich in nächste Woche nicht, nee, da habe ich ja frei. Da gehe ich in den Garten, aber in 2 Wochen wiedersehe.
Ja, ich freue mich auch. Bis dahin.
Halte dich tapfer. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.